Überdosis Digital, der Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit, powered by CodeCamp N.
Wir sind Doro und Kilian. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Überdosis Digital. Heute zu Gast bei uns Ben Schauer, Leiter für Programme und Strategie bei Insel Tech Hub Munich. Herzlich willkommen, Ben.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne. Okay, erstmal zu dir am Anfang. Du hast wirklich einen sehr spannenden Lebenslauf vorzuweisen. Wenn du einfach kurz erklären könntest, was du schon alles erlebt hast. Wir wollen alles wissen, Studium bis heute, wenn du einfach kurz erklärst.
Klar, also ich habe Gymnasium in Hessen gemacht und bin dann zum Studieren nach Schottland. Während meines Studiums habe ich schon angefangen zu arbeiten bei einem, was ich wahrscheinlich aus heutiger Perspektive Scale-Up nennen würde, ein Technologiekonzern in Darmstadt, 30-Mann-Betrieb, sowohl in der Entwicklung als auch im Design tätig und bin dann nach meinem Studium bei Barclays eingestiegen, 2014 erst in Glasgow, dann in London und die letzten 2 Jahre war ich dann in New York, wo ich die letzten 5 Jahre immer beim Thema Innovation dabei war. Wie kann so ein Großkonzern wie Barclays es schaffen, irgendwie Innovation zu betreiben, neuere Geschäftsmodelle zu testen, eben auch Produkte neu zu konzipieren und das auch in Zusammenarbeit mit externen Partnern, sowohl Scale-Ups, Technologiekonzernen, als auch eben Startups. Und da habe ich angefangen, in London und dann auch in New York ein Programm mit aufzusetzen, was Startups Equity gibt, also Anteile mit beschafft und in sie rein investiert, während der Zusammenarbeit mit dem Großkonzern, mit Barclays. Und bin dann aber letztes Jahr zurück nach München gezogen, weil ich es einfach sehr reizvoll fand, statt Innovation für einen Großkonzern Barclays zu machen, Innovation tatsächlich für mittlerweile 22 Firmen von verschiedener Größe, von Allianz bis hin zu Markel, die tatsächlich hier in Deutschland nur aus 40 Mann bestehen, zu konzipieren. Und dort habe ich ein Programm übernommen beim InsurTech Hub, was genau sowas Ähnliches macht wie eben auch in New York, dass wir Startups in Verbindung mit den Großkonzernen, Groß- und Kleinkonzernen bringen und somit Innovationen und innovative Zusammenarbeit stiften, aber natürlich auch Informationen und Wissen an die Konzerne selber bringen, jetzt unabhängig von Zusammenarbeit mit externen Partnern, um denen zu helfen, ein bisschen ihre Innovationsabteilung zu strukturieren, zu gucken, was schon funktioniert hat und was nicht und dann auch neue Produkte zu konzipieren.
Okay, sehr cool. Also du hast schon viele Startup-Branchen und auch gesehen, von Deutschland über Großbritannien bis hin zu New York dann auch. Wie unterscheiden die sich grundlegend oder ist der Spirit überall ähnlich?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also was, ich glaube, es gibt kulturelle Elemente, die sich unterscheiden und man weiß natürlich nicht, ob das eine das andere bedingt, aber deswegen gibt es natürlich auch im Ökosystem Unterschiede. Es gibt generell, wenn man sich die verschiedenen Startup-Ökosysteme anguckt, unter Ökosystem versteht man natürlich alles von den Gründern bis hin zu den Investoren, bis zu den Großkonzernen, die solche Innovationsprogramme aufsetzen, dann gibt es in Deutschland einfach weniger. Und auch wenn man das irgendwie per Capita rechnet und sich den Markt generell anschaut, ist sehr viel weniger Dynamik in Deutschland. Allein aus diesem Grund ist so ein Geschäftsmodell wie das von Rocket Internet überhaupt möglich gewesen. Man guckt sich Amerika an, weil der Markt dort sehr viel dynamischer ist und bringt dann Geschäftsmodelle mit nach Deutschland, die sich in Amerika schon bewährt haben. Ich würde sagen, das ist so der grundlegende Unterschied. Da gibt es verschiedene Gründe und auch verschiedene Analysen dazu. Ich glaube, was ich spannend finde, worüber wir gerne reden können, ist der Unterschied in der Kultur hinter den Unternehmern. Unternehmer hier geben ungern Kontrolle ab. Und das führt natürlich dazu, dass wenn man sich den ersten oder den zweiten Angestellten holt und der dann nur im Endeffekt ein Gehalt bekommt, aber nicht daran beteiligt wird an dem Risiko, dann ist es schwierig, solche Personen, die dann gut sind, auch wirklich zu halten. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Unterschiede, dass Kontrolle und auch Risikoaversion in Deutschland natürlich mit in das ganze Startup-Leben mit einspielen und wir deswegen weniger Gründungen haben und auch weniger Beteiligungen und damit auch weniger dynamisch ist.
Okay.
Da fände ich es, glaube ich, ganz spannend, die Frage, auch aus aktuellem Anlass, das digitale Versorgungsgesetz. Siehst du das irgendwie auch als Chance für die Startups, dass die da jetzt in der Richtung mehr durchstarten können? Oder wie siehst du das?
Das kommt, glaube ich, sehr auf die Umsetzung an. Was man sich immer überlegen muss, ist, wenn man weiß, dass der Markt in Amerika dynamischer ist, dann schafft es ein erfolgreiches Startup nur dann zu konkurrieren, wenn sie ziemlich schnell sehr viel Geld einsammeln, Leute einstellen und dann auch international expandieren. Weil was sonst passiert ist, ich meine, die Story, die wahrscheinlich am bekanntesten ist, ist natürlich die von StudiVZ. So, man setzt ein sehr ähnliches Produkt zu der gleichen Zeit wie Facebook auf und fängt an, wirklich zu auszubauen, auszuweiten, in der Dachregion so Nummer eins zu sein. Aber einfach wegen der Stärke und der Internationalisierung, die Facebook an den Tag legt und weil sie so viel mehr Geld von Investoren einsammeln können, ist natürlich dann Facebook diejenigen, die ultimativ gewinnen. Und StudiVZ, was ich bis zu dem Zeitpunkt schon zu MeinVZ mutiert hatte, muss dann kaltgelegt werden. Und ich glaube, solche Probleme wird man immer haben. Und auch sowas wie das digitale Versorgungsgesetz wird es möglicherweise einfacher machen, dass Healthcare-Startups in die Regelversorgung kommen. Aber damit sie wirklich erfolgreich sind, müssen sie dann, nachdem sie Kunden eingesammelt haben, ihr Produkt komplett immer wieder aktualisieren, Innovationen betreiben und dann natürlich auch internationalisieren.
Okay, cool. Vielleicht von der Startup-Welt zu deiner aktuellen Arbeit bei Insurtech in München. Kannst du einfach unseren Zuhörern kurz erklären, was macht ihr überhaupt? Wie seid ihr vielleicht auch entstanden? Und ja, was so dein Daily Business beim Insurtech in München ist?
Sehr gerne. Also tatsächlich war mal 2015, 2016 so die Überlegung, nachdem man so nach Amerika geguckt hat, aber auch nach Deutschland und Großbritannien und die ersten wirklichen Insurtechs entstanden sind, weil man merkt, hey, vieles der simpleren Produkte kann man tatsächlich komplett digital abdecken. Dass Versicherer sich zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wie können wir irgendwie eine Art Hedging-Strategie betreiben? Wie können wir die Branche schützen, sodass keiner von außen kommt mit mehr Tech-Know-how und uns da richtig viel Marktanteil wegnimmt? Und da war die ursprüngliche Idee. Aber dadurch, dass natürlich aus den damals 12 Versicherern, die sich zusammengesetzt haben, jetzt nicht jemand dabei war, der so richtig viel Innovation schon gemacht hat, natürlich ist auch das eher eine neue Disziplin, die Anfang dieses Jahrzehnts entstand, guckte man nach Amerika und beschloss, man setzt einen Accelerator auf, ne? So ein Startup-Programm. Man setzt die Versicherer in das Zwischenspiel mit verschiedenen Startups, man macht eine Ausschreibung. Damals hatten wir irgendwie knapp über 20 Bewerbungen, was man damals schon für richtig gut hielt. Und man suchte sich die Besten aus und brachte sie für 2 Monate in das Werk 1, was mit von der Stadt München eben gesponsert wird als das Startup, der Startup-Hotspot in München. Und das entwickelte sich dann weiter. Aus dem Zusammenschluss der Versicherer machte man dann einen Verein, einen Interessensverband, der im Endeffekt das Innovationsinteresse der Versicherungswirtschaft bekundete und brachte dann auch mehr Versicherungen noch mit ein. Und daraus entstand dann im Endeffekt wirklich ein regelmäßiges Innovationsprogramm mit mehr und mehr Startups. Man fing an mit 5, dann 10, dann 12 und im letzten Programm hatten wir tatsächlich 40 Startups. Und auch da haben wir angefangen, wirklich nochmal neu zu überdenken, was man mit so einem Programm machen kann. Dadurch, dass wir eben nicht finanziell getrieben sind, sondern wirklich nur Innovation in die Branche treiben möchten, wenn wir ganz andere Dinge machen. Was häufig der Fall ist, ist, dass in Deutschland Startups, die in solche Innovationsprogramme einsteigen, irgendwie Geld bekommen, Grants, normalerweise Fördermittel. In Amerika ist es eher üblich, dass sie tatsächlich Anlagen bekommen, also dass der Accelerator mit in das Startup rein investiert. Und wir haben natürlich gemerkt, hey, wenn wir nicht mit in das Startup rein investieren müssen und Fördermittel irgendwie auch begrenzt sind, dann könnten wir das wirklich so unendlich ausweiten. Also so viele Startups mit reinbringen, die irgendwie relevant sind für die Versicherung. Aber wenn es dann auf Investment hinausläuft, da wirklich filtern. Deswegen, um jetzt direkt auf die Frage einzugehen, haben wir in unserem letzten Programm uns dazu entschlossen, dass wir eine Art Casting durchführen, 3-mal im Programm. Und von 40 dann runter auf 25, von 25 runter auf 15 und wahrscheinlich dann am Ende nur noch so 12 Startups da sind, die wir auch wirklich für Investor-ready halten. Leute, also Startups, die wirklich auch Geld einsammeln könnten. Und so unterscheiden wir uns im InsurTech-Cup uns von anderen Programmen, die eben Ähnliches machen mit Startups, aber natürlich dann nicht über den Zeitlauf aussortieren, weil sie ja wollen, dass wenn sie Investment oder Fördergeld in die Hand genommen haben, dass es bei allen gleich die gleiche Chance bewirkt.
Okay. Wie läuft bei euch dann die Auswahl ab? Habt ihr dann Open Pitches oder bewirbt man sich dort? Oder wenn ich jetzt ein Startup bin, wie könnte ich jetzt zu euch gehen und von eurer Förderung profitieren?
Genau, also wir haben natürlich nicht den Vorteil von Techstars oder Y Combinator, AngelPad, so die großen Accelerator, die auch wirklich weltbekannt sind, sondern wir sind als Insurtech ab Munich natürlich noch ziemlich unbekannt. Das heißt, die meisten Bewerbungen bekommen wir davon, dass wir aktiv Scouting machen. Und dazu bedienen wir uns verschiedenen Tools. Wir gehen auf verschiedene Events, reisen rum in Europa und haben für das letzte Programm tatsächlich über 1000 Startups direkt angesprochen. Und dann hatten wir noch E-Mail-Listen die mehr in dem 3000, 4000 Bereich und sind über eine Plattform, die im Endeffekt die meist benutzte Accelerator-Bewerbungsplattform ist, dann noch zu mehr Bewerbungen bekommen. Und aus den Bewerbungen haben sich dann die besten 40 dadurch ergeben, dass wir unsere Versicherungspartner gefragt haben, was sie für interessant halten. Okay. Im Programm selber setzen wir Events auf, an denen sowohl die Versicherungspartner als auch mittlerweile haben wir mehr als 20 VC-Partner. Das sind Investoren, die im Endeffekt von uns den Zugang zu den ganzen Bewerbungen bekommen, die auf uns zukommen. Das heißt, sie bekommen unglaublich viel Dealflow. Und im Gegenzug erwarten wir nur ihre Einschätzung von, ob so ein Startup investierbar ist. Und so bekommen wir eben auch das Know-how und können besser herauskristallisieren, ob zum Ende des Programms Startups wirklich einen Fortschritt gemacht haben und bereit sind, vor 50 plus VCs zu pitchen.
Okay.
Das ist auf jeden Fall ein cooles Programm, das ihr da auf die Beine gestellt habt. Ist es dann auch ganz unterschiedlich, in welchen Phasen die Startups sich gerade befinden?
Ja. Genau. Also ich glaube, das Wesentliche, was wir anfangs natürlich auch beworben hatten, aber jetzt erst so wirklich Feedback bekommen haben, ob es hilfreich ist, und da haben wir mittlerweile auch ziemlich gutes Feedback von den Startups bekommen, sind die Frameworks, die man verwenden kann, um sein eigenes Startup zu de-risken. Im Endeffekt, also Entrepreneurship ist natürlich eine Disziplin, die es schon ewig lange gibt. Und auch da gibt es Studien und wenn man wirklich sich anguckt, was machen solche Firmen, die wir alle kennen, wie Airbnb, erfolgreich, dann ist es ein ziemlich methodischer Vorgang, seinen Kunden zu definieren, auf diesen Kunden zuzugehen, dem Kunden zu beweisen, dass man Mehrwert bietet. Und all solche Frameworks, die gibt es am freien Markt, aber viele der Gründer denken natürlich, dass sie in ihrer Disziplin das Know-how haben und bedienen sich deswegen häufig nicht diesen Frameworks. Und das haben wir im Endeffekt als Hauptkennzeichen eingeführt, warum wir jetzt ein Startup nach 2 Wochen aus dem Programm schmeißen. Ob sie es schaffen, diese Frameworks wirklich auszuarbeiten und zu erfüllen. Und um jetzt auf deine Frage einzugehen, wie sieht es dann aus mit der Phase der Startups? Also sind sie dann früh- oder spätphasig? Tatsächlich ist es so, dass wenn ein Startup schon ein bisschen weiter ist und schon Kunden hat, dann ist diese Framework-Aufgabe, so Zielmarktdefinition und so weiter, unglaublich einfach für diese Gründer, weil sie natürlich gar nicht erfolgreich sein könnten, ohne schon irgendwie einen Zielmarkt vor Augen zu haben. Ähnlich ist es natürlich so, dass wenn ich als Gründer ganz am Anfang bin, dann kann ich noch viel mehr Informationen sammeln und mir meinen Zielmarkt definieren, und deswegen hilft mir diese Aufgabe auch. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass, ob man jetzt früh- oder spätphasig ist, man sowas irgendwie über die Reihe bekommt, um weiter im Programm dabei zu sein, weil nur wenn die Startups auch wirklich diese Ahnung haben, wären sie für Investoren überhaupt relevant.
Okay. Wir sind ja ein Digital Health Podcast. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen sagen, wie jetzt der InsurTech Hub in München das Thema Digital Health aufgreifen kann, beziehungsweise ja, welche Chancen überhaupt in den Digital Health Markt siehst, der ja auch riesig ist und von A bis Z reicht.
Ja, also ich muss halt zugegebenermaßen komme ich nicht aus dem Health-Bereich, sondern eher Finanzhintergrund, Tech-Hintergrund und mittlerweile auch in der Versicherungswirtschaft. Natürlich mussten wir uns jetzt so ein bisschen aufschlauen in den letzten paar Monaten, weil wir dieses Health-Programm aufgesetzt haben, aber dafür bedienen wir uns natürlich auch dem Know-how von unserem Partner, dem Medical Valley in Nürnberg-Erlangen. Was man sagen muss bei Digital Health-Produkten ist, im Endeffekt, also die Frameworks, die ich gerade erklärt habe, spielen dort eine andere Rolle.
Okay, wie unterscheiden die sich vielleicht? Kannst du da
kurz sagen? Genau, gerne. Und zwar, normalerweise würdest du in einem Produkt, gerade in so einem Direct-to-Consumer-Produkt, genau diese Produkte, die man häufig auch auf Höhle der Löwen sieht, da geht es darum, stifte ich einen Kundennutzen? Merkt der Kunde, dass ich einen Kundennutzen stifte? Und wenn es nicht so ist, dann würde das auch keiner kaufen. Das heißt, wenn man dann Verkaufswachstum zeigt, dann spielt es natürlich eine riesige Rolle und macht die Firma investierbarer. Das ist leider bei Health nicht so, weil es immer einen Verzug gibt, in wann der Kunde auch wirklich merkt, dass das Produkt ihm hilft. Also ein gutes Beispiel wäre, ich benutze irgendwie eine Physio-App innerhalb von Vivi. Ich weiß nicht, ob ihr Vivi kennt, das ist eine der großen Digital Health-Apps hier in Deutschland. Und wenn ich so eine Physio-Hilfe benutze, dann benutze ich es ein, zwei Mal, drei, vier Mal. Und wenn ich dann nicht merke, dass es mir wirklich gut tut, dann würde ich damit aufhören. Aber da gibt es natürlich einen Verzug. Man muss erstmal den Kunden dazu bekommen, dieses Produkt überhaupt zu kaufen. Und das ist unglaublich schwierig, weil man ja irgendwo auch einen akademischen oder einen medizinischen Hintergrund braucht, um das wirklich beweisen zu können. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was sich jetzt von einer Digital Health App zu anderen Apps unterscheidet. Dieses Element von, kann ich beweisen, dass meine App nicht nur irgendwie richtig user-friendly ist und man sie runterladen möchte und man sich damit beschäftigen möchte, sondern dass sie dann natürlich auch hilft. Und das Beispiel, das ich gerade genannt hatte mit den 3-4 Tagen, das ist tatsächlich sogar noch ziemlich schnell. Wenn man sich überlegt, hey, so eine Raucherprävention dauert im Durchschnitt irgendwie 6 Monate, dann ist das ein ziemlich langer Zeitraum, während man irgendwie dem Kunden signalisieren muss, dass er auf dem richtigen Pfad ist und dann am Ende dennoch dem Kunden beweisen muss, dass es was gebracht hat.
Okay, das heißt, die Eintrittsbarriere siehst du ein bisschen höher, beziehungsweise der direkte Kundenkontakt ist schwieriger herzustellen letztendlich.
Genau, ich weiß gar nicht, ob der Kundenkontakt schwieriger herzustellen ist, das mag sein, aber die Eintrittsbarriere ist auf jeden Fall höher, weil man irgendwie dieses, im Englischen sagt man so schön, Medical Rigor. Man muss irgendwie mitbringen, dass man das medizinische Know-how hat, gerade weil viele Kunden jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren von den ganzen Health-Apps, die sagen, sie tun irgendwie was, aber dann am Ende doch nichts tun, wahrscheinlich schon ermüdet sind.
Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ihr sucht jetzt also mit dem Age-Plus-Programm digitale Gesundheitsanwendungen, die ihr dann an den Versicherungsmarkt bringt, weil ihr das Insurtech seid? Oder wie kann man das verstehen?
Genau, also dadurch, dass es eine Partnerschaft ist, würden wir sagen, dass wir da ziemlich agnostisch sind. Also 50% der Startups würden wahrscheinlich irgendwie ein Versicherungszusammenspiel aufweisen müssen. Wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich mehr sein werden. Aber die Vorstellung ist hier, dass ähnlich wie bei unserem Innovationsprogramm, dass wir mit einer größeren Anzahl von Startups anfangen, dann den Wissen beibringen, bei den medizinischen Fragen einen Partner mit im Rennen haben und dann am Ende auf die 10 Besten hinauslaufen, die wir ähnlich den Investoren vorstellen.
Das heißt, er stellt den quasi Partner zur Verfügung, er stellt ihnen das Netzwerk zur Verfügung. Finanziert ihr auch in die Startups oder bekommt ihr auch Finanzierungshilfe von euch?
Ja, also wir teilen unser Programm im Endeffekt in 4 Teile auf. Und auch im Age-Plus-Programm werden das die ähnlichen 4 Teile sein, obwohl wir natürlich bei allen irgendwie Unterstützung von unserem Partner bekommen. Und die 4 Teile sind Mentoren und Netzwerk. Man bekommt unglaublich viel Zugang zu Leuten, die schon gegründet haben, die irgendwie im Medizinbereich unterwegs sind. Das zweite sind Business Development Partner. Also und da sind wir auf unserer Seite ausgestattet mit den mittlerweile 22 Partnern, von Microsoft und NTT Data zu eben den 16 Versicherern. Dann das dritte ist eben diese Frameworks, die wir aus Stanford, MIT, Harvard verwenden. Da haben wir tatsächlich selber nochmal mit einem deutschen Winkel, also einem deutschen Blickwinkel auf den Markt und wie man am deutschen Markt sich beweist, diese ganze Methodologie nochmal angepasst. Und das vierte, und um auf deine Frage zu antworten, ist Investment. Und da wollen wir es einfach den Startups so leicht wie möglich machen, hier nach München oder nach Nürnberg-Erlangen zu kommen. Das heißt, wir haben natürlich Fördergelder für Anreisegebühren und so weiter, von denen wir uns wahrscheinlich weniger bedienen müssen jetzt in der Nach-Corona-Zeit, weil es weniger In-Person-Events gibt. Aber wirkliches Investment nehmen wir nicht in die Hand. Dafür haben wir bei Medical Valley das Know-how, wie man sich an Fördergeldern bedient. Gerade im Medizinbereich ist sowas natürlich ziemlich üblich. Und wir haben diese Methodik, wie wir auf jeden Fall aufzeigen können, dass das Startup investierbarer wird und unsere VC-Partnerschaften, die dann am Ende zumindest dem Startup aufzeigen, was es noch zu machen hat, damit man in das Startup mit rein investieren würde.
Okay. Okay. Also
Nur nochmal als Verständnisfrage, ihr seid also wie so, also die Startups kommen dann zu euch, werden perfektioniert, ihnen wird geholfen, sie werden aussortiert, wenn sie eventuell nicht so stark am Markt werden und dann werden sie so die auf den Markt gebracht und dann sind sie wieder auf sich selbst alleine gestellt. Also ihr seid so wie der ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ihr perfektioniert die Startups sozusagen in dem Sinne.
Ja, es ist lustig. Also das ist natürlich irgendwo der Anspruch. Was man dazu sagen muss, ist, dass es natürlich auch ein Win ist, wenn wir es schaffen, dass das Startup ziemlich schnell merkt, okay, bei der Idee, die ich hatte, gibt es keinen Markt. Und wir hatten jetzt in den letzten 40, von denen ich erzählt hatte, hatten wir zwei dabei, wo wir das ziemlich schnell hinbekommen haben und natürlich den Gründern dadurch auch geholfen haben. Weil wenn sie erstmal das Produkt bauen und dann an den Markt gehen, aber keinen Kunden finden, dann ist es ein noch schlimmerer Prozess, auch für den Gründer selber und deren Mentalität, als wenn man ziemlich schnell einfach feststellt, hey, tatsächlich ist der Kundennutzen nicht so groß, überlegt euch lieber was komplett anderes.
Also so lean, so schlank wie möglich den ganzen Prozess zu halten letztendlich. Genau. Viele Bildmesher-Lernschleifen einfach abzuhaken und dann einfach gibt dir dann auch die Flügel dann auch entweder zu fliegen oder auch dann zu sagen, okay, wir müssen uns auf was anderes fokussieren.
Genau.
Okay, sehr gut. Hast du vielleicht ein, zwei Praxisbeispiele, wo du einfach mal so ein bisschen von der Zusammenarbeit erzählen kannst, beziehungsweise auch von Startups, denen ihr schon geholfen habt, beziehungsweise mit denen ihr zusammenarbeitet?
Beispiele von Startups, mit denen wir zusammenarbeiten?
Ja.
Ja, also es gibt natürlich einige. Also letztes Jahr hatten wir eine Raucherpräventions-App, deswegen habe ich auch vorhin das als Beispiel benutzt. Und die haben sich erstmal ausprobiert in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge bei einem unserer Versicherungsunternehmen. Was immer ein ziemlich guter Weg ist, dann auch an den Markt zu kommen. Weil wenn man erstmal bei seinen Angestellten getestet hat, ob so eine App auch wirklich funktioniert und da gutes Feedback einsammelt, dann ist natürlich das Risiko auch für den Versicherer minimiert. Dieses Jahr hatten wir unglaublich viele Digital Health Plays bei uns mit drin. Also wir haben zum ersten Mal, und das werden wir auch nächstes Mal wieder replizieren, haben wir virtuelle Board-Meetings aufgesetzt. Normalerweise wäre das ein Meeting, man macht 2 Stunden, erklärt man sein Startup und kriegt dann Feedback von allen Seiten. Hier bringen wir wirklich Investoren und Versicherer zum ersten Mal zusammen. Das heißt, man bekommt wirklich sowohl Feedback von seinen Kunden als auch Feedback von denen, die nur in einen rein investieren würden, wenn man Kunden hat. Und es ist deswegen spannend, weil tatsächlich deren Blickwinkel auf den Markt häufig sehr unterschiedlich ist. Der Grund, warum ich da nochmal kurz ausholen musste, ist, weil wir ein Startup bei uns im Programm hatten, Pathmate nennen die sich. Und die machen eine App, mit der man chronische Erkrankungen ziemlich gut messen kann und auch bekämpfen oder beziehungsweise kontrollieren kann. Gerade bei sowas wie Bluthochdruck, aber auch Diabetes. Und für einen Investor ist es normalerweise ein Red Flag. Ein Investor sagt, hey, du musst eine Zielgruppe definieren, zum Beispiel Diabetiker, und dann nach dieser Zielgruppe schauen. Für Versicherer aber brauchen sie ein Tool, was alle ihre Kundengruppen abdecken kann. Und das ist natürlich spannend, weil wenn man dann die zusammenbringt und Pathmate ihr Produkt vorstellt und dann das Feedback vom Investor bekommt und dann der Leiter von der Ergo-Krankenversicherung sagt, nee, tatsächlich würden wir gerne ein Tool dafür haben, dann bringt es natürlich auch den Investor nach vorne. Und dazu kommt natürlich, dass gerade in dem Bereich bei chronischen Erkrankungen, die häufig auch multimorbid sind. Das heißt, Leute mit Diabetes haben häufig auch Bluthochdruck. Und aus dem Grund ist natürlich dann so eine App, wo man dann nicht irgendwie 10 Apps braucht, umso anspruchsvoller. Das wäre, glaube ich, ein Beispiel aus einer Success-Story. Auch Pathmate ist jetzt seit einem Monat am deutschen Markt. Deren App heißt Manoa, also würde ich auf jeden Fall jedem raten, mal sich anzugucken. Aber generell ist es für uns natürlich eine Erfolgsgeschichte, solches Know-how zusammenzubringen und auszutauschen.
Du hast schon mit sehr vielen Startups zusammengearbeitet. Was sind so, du hast da wahrscheinlich auch schon 1 Million Pitch gehört. Was sind so die größten Fehler, die dir auffallen, mit denen Startups, die Startups machen?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Also da gibt es natürlich mehrere Sachen. Ich glaube, worauf ich würde, glaube ich, 2 Dinge highlighten, gerade auch aus Amerika kommend. Wir reden immer wieder mit Investoren hier, die sich mit Gründern zusammensetzen, die gerade aus der TUM kommen, wahrscheinlich selber irgendwie Entwickler sind, unglaublich technisch sind. Und was häufig vorkommt, ist, dass man irgendwie eine Technologie entdeckt hat und die Technologie richtig toll findet, aber die Technologie nicht wirklich ein Problem löst. Und dann versucht man die ganze Zeit nach einem Problem zu gucken, was irgendwie die Technologie lösen könnte. Aber manchmal klappt es auch. Und manchmal entwickeln sich daraus Success Stories. Aber meistens ist es wirklich so, dass das unglaublich komplex wird und so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man wahrscheinlich diesen Approach nicht wählen würde. Also der bessere Approach ist, man findet ein Problem und man versucht es dann mit Technik oder mit anderen Mitteln zu lösen. Und da hat man natürlich in Amerika häufig das gegenteilige Problem, dass Leute dann das Problem irgendwie hochreden und sagen, sie lösen es, aber die technische Lösung dahinter ist, schön genannt Vaporware, das heißt, sie bauen tatsächlich nichts selber und bringen nur Dinge zusammen und dann geht es natürlich auch nach hinten los. Also ich würde jedem Startup-Gründer, der irgendwie vorhat zu gründen, gerade wenn er technisch ist, vorschlagen, wirklich zu gucken, ob es ein Problem löst. Und da gibt es natürlich verschiedene Mittel, auch die Frameworks, die ich gerade angesprochen hatte, helfen da. Primary Market Research ist so das schöne Stichwort. Leute gucken sich verschiedene Reports an und denken, okay, cool, hier gibt es ein Problem. Aber wenn die Reports wirklich hier aufzeigen, dass es ein Problem gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand schon daran ist, dieses Problem zu lösen, natürlich sehr hoch. Das heißt, um wirklich Erkenntnisse zu erschließen, muss man mit potenziellen Kunden reden. Man muss sie interviewen, man muss sie beobachten und nur so kann man ein Produkt kundengerecht auch anpassen. Das wäre so das erste Thema. Ich glaube, das zweite Thema ist bei Pitchen. Du hattest gerade von den 1000 Pitchen, die ich schon gehört habe. Also tatsächlich ist es so, dass auch da es einen kulturellen Unterschied gibt. In Amerika haben Gründer nicht unbedingt das Problem, dass sie angeben, sondern sie geben ziemlich gerne an. Das ist hier in Deutschland vielleicht eher unüblich. Aber dennoch ist natürlich auch in Deutschland ein Problem, wenn man sich irgendwie 10 Pitches hintereinander anhört und die Pitches nicht irgendwie interaktiv gestaltet sind, dass man als Investor oder generell als Zuschauer natürlich gerne abschaltet. Das heißt, ich würde jedem Gründer raten, wirklich zu überlegen, welche Geschichte erzählt man? Wie löst man das Problem, indem man die Zuschauer wirklich motiviert, weiter einem zuzuhören. Man hat normalerweise nur 20 Sekunden am Anfang, um sich zu bewähren, damit der Zuschauer entweder nur so halb zuhört oder wirklich voll aufmerksam ist. Und in diesen 20 Sekunden sollte jeder Gründer es schaffen, sein Business so zu oder seine Story so zu anzufangen. Man redet so schön von dem Hook, dass die Leute ihm auch wirklich weiter zuhören. Ich glaube, das wären so die zwei wesentlichen Tipps, die ich geben würde, gerade auch aus Amerika kommt.
Also quasi das Problem validieren. Ist der Pain wirklich da in der Branche und letztendlich auch eine gute Story dann letztendlich verkaufen und sein Produkt gut präsentieren. Ja, cool. Coole Tipps auf jeden Fall, die, glaube ich, jeder Gründer und auch jedes Startup echt auch berücksichtigen muss. Vielleicht nochmal, wenn wir Richtung Ende unseres Podcasts kommen, nochmal den Link zum Digital Health spannen. Wo siehst du so die Digital Health Branche in 10 Jahren, sagen wir mal, welche Lösungen wünschst du dir am Markt oder was denkst du, welche Lösungen können wir dann sehen?
Ja, also das ist natürlich unglaublich schwierig für mich zu beantworten, da ich nicht aus der Branche komme. Natürlich, jetzt über die letzten paar Monate haben wir versucht, uns schlau zu machen, was immer wieder kam von verschiedenen Leuten, Heartbeat Labs, wir haben mit Flying Health gesprochen, natürlich auch unserem Partner im Medical Valley und verschiedenen Health Startups ist zwei Dinge. Ich glaube, das erste ist, die Art, wie therapiert wird, also da geht es natürlich vor allem eben um Digital Health Apps, mehr und mehr Apps werden kommen, die Therapie eben auch on the go ermöglichen. Man muss nicht immer in Präsenz zur Therapie gehen. Und natürlich kommen so Dinge wie Telemedizin dazu, ziemlich offensichtlich. Also auch da müssen natürlich die Regulatorik da sein und helfen für sowas, was meiner Auffassung nach auch in Deutschland irgendwie teilweise ein Blocker ist und wir deswegen noch nicht so schnell zu dieser Tele-Klinik-Lösung gekommen sind. Das wäre so die eine Sache. Und die zweite Sache ist, durch die Mikromobilität, die wir haben, verändert sich natürlich dann auch die Versorgung. Das heißt, wo man vorher irgendwie in eine Klinik eingeflogen werden musste oder mit einem Hubschrauber irgendwie man hatte sich den Arm irgendwie abgeschnitten und es gibt nur eine Klinik in Deutschland, die sich darauf spezialisiert hat und man geht dorthin, kann das natürlich in Zukunft komplett andersrum sein, dass die Ärzte zu dir kommen oder dass tatsächlich sogar die die Arzneimittel zu dir geflogen werden über irgendwelche Amazon-Drohnen, die das ziemlich schnell bringen können und man somit eben in der Versorgung sehr viel mehr Dynamik erzeugt. Das wären so die zwei Dinge, die immer wieder rauskamen. Also ansonsten bin ich tatsächlich wahrscheinlich nicht der Richtige, da tiefer drauf einzugehen.
Aber ich mag das, wie du da denkst, mit dem, dass dann Drohnen kommen und so alles so robotermäßig. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass es auch durch deinen Background irgendwie kommt. Von Deutschen hört man das nicht so oft, irgendwie, dass die wirklich schon so weit denken. Aber vielleicht mit deinem Hintergrund auch, mit deinem Aufenthalt in New York und London, vielleicht ist da auch einfach die Denkweise ganz anders. Aber finde ich sehr spannend und glaube ich, ist auch wichtig in dem Bereich, dass man da auch einfach mal groß denkt, weil viel Potenzial da ist und ich glaube, da kommt noch viel Spannendes auf uns zu.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Cool.
Dann, Ben, vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Insights in deiner Arbeit, aber jetzt auch für das neue Projekt H+. Alles Gute, viel Erfolg. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Schauen, welche spannenden Startups rauskommen und wünschen euch alles Gute.
Danke euch.
Danke dir. Ciao.
Das war der Podcast Überdosis Digital.
Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.